Guten Morgen allerseits, auch von meiner Seite her. Ist das hier an? Jawohl. Hätte nicht gedacht, dass ich mal im Tempel predigen kann. Das ist so ein spezielles Gefühl hier jetzt, so gerade, genau. Jawohl, genau. Der Tempel, der damals in Jerusalem stand. Er wird ungefähr so ausgesehen haben. Man weiß das nicht so ganz genau, aber so die Modelle, die man so findet, die sehen so aus. Nach dem Exil, als Israel da weggeführt wurde ins Ausland und dann dieser Tempel, den Salomo, das dazu mal aufgebaut hatte, um 950 vor Christus, der wurde dann in Mitleidenschaft gezogen und dann kamen diese Israeliten wieder zurück aus dem Exil nach Jerusalem. Sie bauten die Stadt wieder auf und sie bauten den Tempel wieder auf. Den nennen wir den zweiten Tempel. Und das war so das Ding dort in der Mitte. Und Herodes der Große, der da um die Jahrhundert, Jahrtausend oder eben diese Zeitwende, als Jesus geboren wurde, der König dort war, der hat diesen Tempel dann erweitert, sodass er eine riesige Tempelanlage daraus machte, sodass den ganzen Tempelbezirk. Und wenn wir diesen Tempel so ein bisschen genauer betrachten, dann sehen wir, dort in der Mitte ist das Heiligtum, dort, wo die Bundeslade dann stand, das Allerheiligste, wo einmal im Jahr der Priester rein durfte und sonst im Heiligtum, dort durften sich nur die Priester aufhalten. Hier hinten die Säulenhalle, dort wandelte man und suchte den Schatten auf. Der Vorhof der Heiden, also der Völker, dort durften alle Menschen rein. Und ihr seht, hier hat es so eine Abgrenzung hier und auf dieser Seite sieht man es weniger gut. Hier in diesem Vorhof durften alle Leute rein. Und dort waren auch diese Tische aufgestellt, diese Händler, die dann eben Tauben und Schafe und so Opfertiere verkauften, Geld wechselten und so weiter. Dann haben wir den eigentlichen Tempelbezirk mit dem Vorhof der Frauen. Es hatte drei Zugänge von jeder Seite her und da durften auch Frauen rein. Und wahrscheinlich ist diese Begebenheit, die wir heute hier gesehen haben, die fand hier statt, weil dort die Hanna war, als Prophetin, als Frau, und Maria dort auch rein durfte. Männer durften dann noch durch dieses Tor, das Nikanor-Tor, hindurchgehen. Und da hinten war dann der Vorhof der Männer, ein kleiner Abschnitt. Und dort fing dann auch der Vorhof der Priester an. Dort durften dann nur die Priester sein. Das sieht man hier nicht gut. Eigentlich wäre es animiert gewesen, aber jetzt steht alles hier. Hier hinten wäre dann der Altar, das große Ding dort, auf dem die Opfertiere dann verbrannt wurden. Das Waschbecken war auch dort, wo sich die Priester waschen mussten, bevor sie dann in den eigentlichen Tempel, ins Heiligtum hineingehen durften. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und wenn wir jetzt heute über diese Begebenheit miteinander nachdenken, dann ist das für mich so ein Zeitpunkt, an dem so der alte Bund eben mit diesen Opfern, Tieren, mit all diesen Ritualen, die da gemacht wurden, und dieses Neue, das durch Jesus Christus dann in die Welt kommen sollte oder eben gekommen ist, da trifft sich das. Das ist ein ganz entscheidender Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt in der Geschichte befinden. Und ich möchte es heute so machen, wir gehen einfach durch den Bibeltext hindurch. Ihr habt jetzt das Theater gesehen und werdet da und dort wieder daran erinnert. Und wir gehen durch diesen Bibeltext hindurch, Lukas 2, die Verse 22 bis fertig dann, das ist 39. Und Wir werden dann bei den einzelnen Versen innehalten und ein bisschen noch Details dann erfahren. Sollte das hier funktionieren? Und sonst drückt Felix mal weiter. Besten Dank. Irgendetwas tut nicht. Hä? Okay. Nein, geht, funktioniert auch nicht. Genau. Ah, oh, ja, genau. Zu Hause habe ich keinen Beamer, weißt du. Da funktioniert alles auf dem Laptop. Genau. Super. Genau, das kommt so. Und jetzt schaue ich mal hier. So, jawohl, genau. Seht ihr jetzt, wie das funktioniert? So hätte es funktioniert. Hä? Gut, also. Wir gehen in diesen Bibeltext hinein. Herzlichen Dank, Felix und Tom, dass ihr das zum Laufen gebracht habt. Und als für sie, für Maria, die Tage der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt, vorüber waren, da gab es ein Gesetz, diese Tora der Juden, und da standen ganz viele Vorschriften drin. Und wenn eine Frau geboren hatte, dann war sie erst einmal unrein, um eben heilige Vollhandlungen vollziehen zu können. Wenn es ein Sohn war, war sie 7 Tage unrein, und wenn es seine Tochter war, war sie 14 Tage unrein. Fragt mich bitte nicht, warum dieser Unterschied da ist. Ich verstehe es auch nicht ganz. Und dann nach 33 Tagen durfte sie wieder in den Tempel gehen. Und nach 66 Tagen, wenn es eine Tochter war. Also wir können davon ausgehen, dass jetzt 33 Tage seit der Geburt von Jesus Christus vergangen waren und sie dort jetzt im Tempel waren. Die Beschneidung des Knaben, die war schon nach 8 Tagen, das war schon lange geschehen, darum hatte sie auch schon den Namen sagen können. Und darum kamen sie jetzt, so wie es das Gesetz von Mose vorschreibt. Und sie brachten ihn, Jesus, nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn zu weihen. Warum brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf? Ja, Bethlehem, das liegt etwa 10 Kilometer weg von Jerusalem im Süden. Und sie mussten nach Norden. Und wenn man das so anschaut auf der Landkarte, ist das hinauf. Aber Bethlehem liegt auch etwa auf 750 Meter über Meer. Und Jerusalem, der höchste Punkt, war 830 Meter, 850 Meter so ungefähr. Also sie mussten auch bergauf gehen. Also darum sagt man hier, sie brachten ihn hinauf. Und der Tempel war sowieso weiter oben. Sie mussten ihn dort hochbringen. Sie brachten ihn, um ihn dem Herrn zu weihen, so wie wir heute auch Kinder dem Herrn darbringen, um sie zu segnen. Wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alles Männliche, das den Mutterschoß öffnet, soll als dem Herrn geheiligt gelten. Da machen wir eine kurze Rückblende. Dort im zweiten Mosebuch steht nämlich, darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, aber die Erstgeburt meiner Söhne löse ich aus. Darum hat ja der Josef dem Priester ein Geldstück gegeben, weil eigentlich war das Kind das Opfer. Aber vor dem Herrn opferte man keine Kinder, keine Menschen. Also löste man diesen Knaben aus, indem man eben dafür bezahlte. Und das war eine Weihehandlung, die da vollzogen wurde. Man brachte Gott aus Dankbarkeit ein Opfer dar. Dieses Opfer wollten sie darbringen, so wie es im Gesetz geschrieben steht, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Eigentlich war ein Schaf oder ein Lamm vorgesehen für diese Handlung. Aber das Gesetz sah vor, wenn die Eltern arm waren, nicht viel Geld hatten, dann genügten auch 2 Tauben. Und die haben sie ja hier mitgebracht. Und wir sehen hier, Maria und Josef waren zutiefst in der jüdischen Kultur und Religion verhaftet. so wie die allermeisten Menschen wahrscheinlich zur damaligen Zeit in Israel auch. Jesus wurde beschnitten, Jesus wurde geweiht, Maria brachte das Opfer, sie wollte sich reinigen auch von dieser Unreinheit. Nicht wahr? Unreinheit, das ist nicht körperlich gemeint, auch wenn es nach einer Geburt wahrscheinlich so Ausflüsse gegeben hat, aber die Unreinheit, die war rein im geistlichen Sinne, man war unrein, unheilig, um dort in den Tempel hineinzugehen. Sie waren ganz dem Gesetz unterstellt und sie wollten dieses Gesetz auch von ganzem Herzen einhalten. Darum ist diese Begebenheit auch so in der Bibel so prominent da. Und wir sehen hier, sie wollten das Gesetz halten und da kommt Jesus und er war auch genau wie seine Eltern, seine Mutter und sein irdischer Vater unter dieses Gesetz getan. Und dann geschieht eben in diesem Tempel, in dieser Weihehandlung, geschieht etwas ganz Spezielles. Und da war in Jerusalem einer mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Das war zur damaligen Zeit fast nicht denkbar, dass der Heilige Geist auf einem ganz gewöhnlichen Mann, auch wenn er hier als gerecht und gottesfürchtig beschrieben wird, ruhte. Der Heilige Geist war Priestern vorbehalten, Propheten und Königen. Aber wir lesen hier, und ich denke, das hat mit dieser Zeitwende zu tun, dass der Heilige Geist eben jetzt viel mehr schon zu diesen Menschen kam. Er wartete auf den Trost Israels. Im Jesaja Kapitel 40, im ersten Vers lesen wir, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und dann geht es ja weiter, da ist eine Stimme von einem Rufenden in der Wüste, das wird dann der Johannes, der Täufer sein. Und so sehen wir gerade im Propheten Jesaja, wie dieser Trost Israels eben angekündigt wird. Brecht in Jubel aus, steht dort. Jubelt insgesamt, ihr Trümmer Jerusalems, ihr Menschen, die ihr ja innerlich zerbrochen seid. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde. Sehen die Rettung unseres Gottes. Das lesen wir schon im Propheten Jesaja, hunderte von Jahren bevor dieses Geschehen eben auch stattfand. Ihm, also diesem Simeon, war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Also dieser Heilige Geist, der kommt zu dem Simeon und sagt, du stirbst nicht, bis du den Erlöser gesehen hast. Finde ich noch ein krasses Erlebnis. Da kommt da der Geist und sagt dir, okay, du lebst so lange, bis du den Erlöser gesehen hast. Und dann, okay, und dann stirbst du dann, so quasi. Er muss schon ein gewisses Alter gehabt haben, wenn er sagt, jetzt kann ich gehen. Bis du den Gesalbten des Herrn gesehen hast. Gesalbter, das ist Messias. Das ist Christus. In der griechischen Sprache, bis du diesen Gesalbten gesehen hast. Nun kam er vom Geist geführt in den Tempel. Kommst du auch vom Geist geführt hier in den Gottesdienst? Sicher? Das ist gut, ja. Oder ist es einfach so, weil es normal ist? Vom Geist geführt, das ist für mich so ganz speziell. Wenn der Geist dich an einen Ort hinführt, dann muss ja dort etwas Spezielles stattfinden. Und ich bin gewiss, sicher, hier findet immer etwas Spezielles statt, wenn wir uns zum Gottesdienst treffen. Nun kam er vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um an ihm zu tun, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, eben diese Darbringung, da nahm er es auf die Arme. Ich verstehe die Maria. Was das für einer da, oder? Ich verstehe sie schon. Da gibt man nicht einfach sein Baby weg, oder? Du kannst das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, oder? Gibt man nicht einfach einem Wildfremden das Baby in die Arme, auch wenn es im Heiligtum ist, oder? Und dann noch zitterte er, ja genau. Da nahm er es auf die Arme, pries Gott und sprach, nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Jetzt durfte ich in die Augen des Erlösers blicken. Was für ein Moment für diesen Simeon. Was für ein Augenblick wirklich, wenn er da in die Augen dieses Kindes geblickt hatte. Erlöser steht dort. Den Erlöser, das Heil. Dass du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Habt ihr da gesehen? Vor den Augen aller Völker. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Hier wird schon diese weltweite Bedeutung sichtbar, die für Jesus Christus gilt. Und wenn man das Alte Testament ein bisschen mit diesen Augen liest, dann wird man erkennen, Gott hatte schon immer die ganze Welt im Blick. Nicht nur sein Volk Israel. Er dachte immer schon drüber hinaus für die ganze Welt, die ganze Menschheit. Wenn wir das so Revue passieren lassen, dann sehen wir, der Simeon, der bezeichnete Jesus in seinem Dankgebet, er betete ja mit so Ausdrücken, die er wahrscheinlich in seinem Herzen trug, eben weil der Heilige Geist auf ihm ruhte. Er wusste, dieses Kind Jesus, das ist der Gesalbte, das ist der Messias, auf den das Volk Israel so lange schon gewartet hatte. Und er erkannte in Jesus das Heil, die von Gott versprochene Erlösung. Und er nahm auch wahr, dass Jesus die dunkle Zeit, nicht nur die, die damals in Israel war, sondern auch der ganzen Welt, aller Völker dieser Welt, dass Jesus diese Dunkelheit mit seinem Licht erleuchten würde. Er ist der Gesalbte, er ist das Heil, die Erlösung und das Licht für alle Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn da so einer gekommen wäre und sein Vater und seine Mutter staunten über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, also, da sind die Eltern, da kommt einer und nimmt das Kind in die Arme und dann braucht er so enorme Ausdrücke. Und natürlich, sie hatten diese Sachen schon einmal gehört, dort von den Hirten, die ja durch die Engel diese Infos auch hatten. Und jetzt, Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, jetzt beginnt er prophetisch zu sprechen. Von der Zukunft spricht er jetzt. Dieser Jesus ist dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. An Jesus Christus werden sich die Meinungen der Menschen scheiden. Die einen werden an ihm zweifeln oder gar verzweifeln, ihn verwerfen. Andere aber werden durch Jesus eben dieses Heil erleben, diese Erlösung und das Licht in ihrer Dunkelheit, in ihrem Leben empfangen dürfen. Jesus wird für beide Seiten ein Zeichen sein. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Jesus Christus sagte einmal selber, dass glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt, an ihm. Und später war offensichtlich, dass Jesus eben zu einem Stein des Anstoßes und zu einem Fels des Ärgernisses wurde, wie es Paulus im Römerbrief festhielt. Oder auch Petrus sagte in seinem ersten Brief, er ist ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses geworden. Ein Zeichen des Widerspruchs. Jesus hat Widerspruch erregt, gerade bei der religiösen Elite, gerade bei denen, die es eigentlich hätten wissen müssen. Aber eben. Und dann diese schreckliche Aussage, ja, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Ich weiß nicht, wie das für Maria richtig so war, wenn da jemand sagt, durch deine Seele wird ein Schmerz dringen. Das war bitter, dass sie diese Worte hören musste. Wahrscheinlich wurde sie dann etwa 30 Jahre später wieder mal daran erinnert, an diese Worte, als da der Leidensweg von Jesus bis zum Tod am Kreuz, als sie den miterleben, mitverfolgen musste. Und wir sehen hier, solche prophetischen Worte, die brauchen manchmal ihre Zeit. Nicht wahr? Wenn dir heute jemand etwas prophetisch zusagt, dann kann es gut 30 Jahre gehen, bis du dann merkst, ah, ich glaube, das war wegen dem. Aber ich bin sicher, der Heilige Geist wird dir das in Erinnerung rufen, dann, wenn es dann geschieht. Und dann war da noch diese Hanna. Da war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Auch sie war eine Israelitin. Sie war schon hochbetagt. Nach ihrer Zeit als Jungfrau war sie 7 Jahre verheiratet. Und danach Witwe gewesen bis zum Alter von 84 Jahren. 84, das war damals wirklich uralt. Heute ist schon fast normal, wenn Menschen 84 werden, aber damals war das wirklich eine Ausnahme. Sie verließ den Tempel nie, weil sie Tag und Nacht Gott diente mit Fasten und Beten. Ich habe mir dann vorgestellt, wo schläft die dann mit 84? Hat die immer noch ihr Mattali und ihren Schlafsack da irgendwo? Ein bisschen unbequem, oder? Aber ja, das war ihr Dienst, oder? Sie diente Gott mit Fasten und Beten. Nun, das darf ja Standard sein für prophetisch begabte Leute, oder? Tag und Nacht fasten und beten und Gott dienen. Auf jeden Fall möchte ich sagen, Beten und Fasten fördert die Beziehung mit Gott. Auch die Intimität mit ihm. Und sie fördert auf jeden Fall, dass wir, wenn wir so in Beziehung mit Gott sind, seine Stimme hören können, mit ihm kommunizieren können. Und so verstehen wir auch viel besser seine Absichten und das, was er uns sagen möchte. Also die Hanna, die hatte wahrscheinlich ein gutes Sensorium, die Stimme Gottes zu hören. Zur selben Stunde trat auch sie auf und pries Gott und sprach von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wow, die nahm das wahr. Dieser Jesus ist jetzt gekommen. Die Erlösung ist sichtbar geworden in diesem Baby. Wie das Ganze dann noch zu und her ging, wie Gott denn das machte, das wusste sie natürlich nicht, aber sie wusste, das wird durch diesen Menschen geschehen. Und sie sprach mit allen Menschen darüber. Wenn du so etwas erlebst, da denke ich, das kannst du nicht für dich behalten. Und von Anfang an sehen wir, wie Gott bemüht war, eben seinen Sohn Jesus, den Menschen von Israel, so darzustellen, so vorzustellen, dass sie ihn erkennen konnten als Retter. Gott gab sich so große Mühe, finde ich. Und wenn man das Ergebnis anschaut in Israel, bin ich mir nicht so sicher, ob das sich gelohnt hat. Aber natürlich, es hat sich gelohnt, wenn wir jetzt heute zurückschauen. Und als sie alles getan hatten, Maria und Josef, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Wenn wir jetzt durch diesen Bibeltext hindurchgegangen sind, dann können wir vielleicht ein paar Erkenntnisse daraus nehmen. Jesus Christus war von seiner Herkunft und von seiner Nationalität her, von der Abstammung, von seiner leiblichen Mutter und auch von seinem irdischen Vater her, durch und durch Israelit, Jude, würden wir heute sagen. Ein Angehöriger des von Gott berufenen Gottesvolkes, dem Gesetz unterstellt. So heißt es im Galaterbrief. Aber der Fokus von Gott war nicht nur auf sein Volk gerichtet, sondern auf alle Völker dieser Erde. Jesus sagte einmal zu dieser samaritanischen Frau am Brunnen, das Heil kommt von den Juden. Er sagte das zu einer Ausländerin. Möglicherweise dachte er an Jesaja, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berge des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns in seinen Wegen unterweise und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn vom Zion, das ist der Berg Zion, wird Weisung ausgehen. Und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und mit diesem kommt, wir wollen doch hinaufziehen zum Berg des Herrn. Das sind alle Nationen, alle nicht-israelitischen Staatsbürger, alle nicht-jüdisch gläubigen Menschen gemeint. Wir dürfen sehen, Jesus Christus wurde von Gott für alle Menschen in diese Welt geschickt. Wenn man die Geburtsgeschichte von Jesus anschaut, dann wurde er nicht nur von den Engeln als der Retter angekündigt, den Hirten dort auf dem Feld, oder? Euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids. Geht und schaut. Sondern auch eben diesem Simeon und dieser Hanna. Sie haben ihn als Erlöser erkannt. Und Jesus Christus ist nicht nur der von Gott versprochene Trost Israels, sondern er ist der Messias, der Gesalbte, das Heil, das Licht, der Erlöser für alle. Jesus Christus ist unser Heil, unser Licht, unser Erlöser. Er ist dein und mein Erlöser, dein und mein Licht, dein und mein Heil. Das finde ich großartig. Er ist es für dich. Und Jesus Christus wurde von den Propheten im Alten Bund schon lange, lange voraus angekündigt. Sein Kommen in die Welt wurde durch das Erscheinen und auch durch die Botschaften und das Wirken von Engeln begleitet. Propheten, Engel, und verschiedene Menschen haben von Gott empfangen, jetzt ist der Retter da. Eben die Hirten, die Sterndeuter, die durften das erfahren, Simeon und Hanna. Und wenn wir das anschauen, nahmen alle diese freudige Botschaft auf und fingen sofort an, sie weiter zu verbreiten. Du, hast du gehört? Du, wir haben gesehen. Du, der war dort im Tempel und so weiter. Sie gaben diese Botschaft mit Freuden weiter. Sowas muss unters Volk. Und hier ist die Frage, wie steht es mit uns? Wir haben Jesus Christus hoffentlich als Herrn und Retter erlebt und in unserem Leben empfangen, als König, als der, der uns Heil bringt, der uns Licht macht in unserer Dunkelheit. Das wäre doch Grund genug, um ihn allen Menschen bekannt zu machen, nicht wahr? Lasst es uns tun. Die Menschen, die warten darauf. Jesus Christus muss den Menschen bekannt gemacht werden. Amen. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Du bist als kleines, hilfloses Kind gekommen. Aber der Simeon und die Hanna haben in dir sofort das Heil erkannt. Den Erlöser, den Retter, weil sie eben eine Sicht gehabt haben von Gott her. Wir danken dir dafür, dass das für uns so aufgeschrieben ist. Aber wir danken dir auch für den Moment, an dem wir dich als unseren ganz persönlichen Retter und Erlöser erkennen durften. Jeder auf seine ganz spezielle Art und Weise. Und ich bete für Menschen, die dich noch nicht als Retter und Erlöser erlebt haben, dass sie dich erkennen. Mach du dich ihnen offenbar, zeig du dich ihnen. Wir beten für unsere Mitmenschen, die wir kennen und die, von denen wir denken, sie sollten dich kennenlernen, Jesus. Öffne ihre Augen, dass sie dich sehen, dass sie dich als ihren Retter erkennen, dass sie dich als den sehen und erkennen, der Heil bringt, der Licht macht in ihrem Leben. Leuchte du als helles Licht in die Dunkelheit dieser Welt hinein, gerade jetzt, in einzelne Menschenleben, aber auch in die Geschehnisse dieser Welt, die uns oft so dunkel erscheinen. Mach du Licht, schenke Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit ist. Herr, wir danken dir. Und wir beten, dass all unsere Bemühungen, dich unter das Volk zu bringen, damit sie an dich glauben, dass das ja ankommt, dass die Samen, die wir ausgestreut haben, Frucht tragen. Dass Menschen dich als ihren Erlöser erleben dürfen. Wir danken dir dafür und beten dich an, Herr, König und allmächtiger Gott. Amen. Amen.